Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder predigen darf. Das ist eine sehr ungewohnte Situation, weil ich das so auch noch nie gemacht habe, jetzt mit Online-Stream. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt in dieser Zeit mal ein bisschen was aus dem Leben vom allerersten König von Israel, vom König Saul, anschauen können. Und es wird nur so punktuell gehen, dass wir mal so in die Zeit, in der König Saul König wurde, reinblicken. Und ich habe dann eine besondere Lebenssituation von ihm rausgesucht. Und ich wollte eigentlich gern mehr machen, aber das schaffen wir gar nicht in der Zeit. Ja, ich starte gleich los. Wir müssen ungefähr 3030 Jahre zurückreisen in die Vergangenheit, um da anzukommen, wo die Begebenheit losgeht. Und das ist eine völlig andere Zeit, als wir es heute kennen. Was war das für eine Zeit? Gott hatte dem Volk Israel ein Land versprochen und hatte sie dorthin geführt. Und sie waren jetzt schon 200 Jahre dort in diesem Land, was Gott versprochen hatte. Und Gott hatte ein total cooles Versprechen und einen ganz coolen Plan für das Volk. Und er hat Mose eine Verheißung gegeben, hat von seinem Plan erzählt, als er den Mose berufen hat am Dornbusch. Und unsere erste Bibelstelle, die wir uns gemeinsam anschauen, steht im 2. Mose 3, Vers 8. Da sagt Gott: Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Ja, Gott hatte sich überlegt, dass er dieses Volk herausführt aus der Gefangenschaft in ein Land, was er geben möchte. Und in diesem Versprechen, was er gibt, da klingt so richtig nach Freiheit, nach Weite, nach Platz zum Entfalten. Und das war Gottes Plan, dass dieses Volk in Freiheit ein Leben führt, wie es Gott sich so gedacht hat. Jetzt waren sie 200 Jahre in dem Land, aber von Freiheit, von großer Entfaltung, von Weite war noch gar nicht viel zu sehen. Und das ganze Buch der Richter berichtet so von diesen 200 Jahren, wo das Volk Israel im Land war, wie es ihm so ergangen ist. Und es sah folgendermaßen aus. Sie waren eine Zeit lang dort und fingen an, also hier diese Krone steht für Gott, der sie aus der Sklaverei geführt hat. Und sie richteten ihren Blick eigentlich weg von Gott und entfernten sich ein Stück weit von Gott. Und es passierte Folgendes, dass es ihnen ziemlich schlecht ging, weil Völker, die dort waren, sie unterdrückten und es ging ihnen sehr schlecht. Dann fing Gott aber an, jetzt habe ich auf das komische Gelb gemalt, wo man nichts mehr sieht, aber ich habe zum Glück noch einen anderen Stift. Er berief Leute, sogenannte Richter, die er mit seinem Geist ausrüstete, die das Volk befreiten von der Unterdrückung der fremden Völker. Und diese Richter, die befreiten das Volk nicht nur von den fremden Völkern, die sie unterdrückten, sondern sie richteten den Blick auch wieder auf zu Gott. Und es ging ihnen wieder gut. Ich mal gleich ein Smiley hin, ich brauche den Stift aber nochmal, sonst malt er wieder nicht. Und das Ganze wiederholte sich aber immer und immer wieder. Blick weg von Gott, Unterdrückung, es ging ihnen schlecht. Sie schrien zu Gott, Gott ernannte neue Richter, die mit seinem Geist ausgestattet waren, die das Volk befreiten aus der Unterdrückung, den Blick wieder aufrichteten zu Gott, das Volk zurückführte, und es ging ihnen wieder gut. 200 Jahre lang auf und ab. In dieser Zeit kam ein Prophet, den Gott berief, nämlich Samuel, und er war ein großer Mann Gottes. Das Richterbuch endet mit einer Einschätzung. Also nach diesem Hin und Her, der letzte Vers im Buch der Richter, da steht Richter 21, Vers 25. Damals hatte Israel noch keinen König. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Das war so eine Beschreibung der Situation, so eine Einschätzung der Sache, der Lage im Land. Und als ich das so gelesen habe, diesen Vers, habe ich gedacht, das klingt ziemlich nach Orientierungslosigkeit. Irgendwie muss jeder selber sehen, wie er klarkommt, was jetzt für ihn richtig ist. Es gibt wenig, an denen man sich orientieren kann. Und der Grund oder zumindest die Lösung wird hier auch genannt. Damals hatte Israel noch keinen König. Aber war das wirklich so? Hatte Israel wirklich keinen König? Eigentlich war ja Gott derjenige, der sie aus Ägypten geführt hat, der ihr guter Herrscher sein wollte, ihr Anführer, der immer wieder seinen Willen gesagt hat, der sich gut um das Volk kümmern wollte und der diese große Verheißung, dieses große Versprechen hatte: Ich gebe euch dieses Land, ihr dürft euch entfalten. Und am Volk Israel wollte Gott zeigen, was es heißt, unter Gottes Herrschaft aufzublühen, mit dem lebendigen Gott zu leben. Ich habe schon gesagt, dass Samuel von Gott berufen wurde in dieser Zeit. Und als er alt geworden war, ein alter Mann, hat er seine Söhne als Nachfolger eingesetzt, die aber so ganz anders waren als Samuel. Und dann kommen die Ältesten vom Volk zum Samuel und haben eine Bitte und sagen zu ihm in 1. Samuel 8, Vers 5: Sieh her, du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Was steckt eigentlich so hinter dieser Bitte? Was ist das für ein Wunsch, den sie haben? Wenn wir uns mal so überlegen, was für eine Zeit hinter den Leuten liegt, was sie so erlebt haben, 200 Jahre lang auf und ab, 200 Jahre lang Orientierungslosigkeit, 200 Jahre lang nicht so richtig wissen, woran man ist. Mal ging es gut, mal ging es schlecht. Dann gab es eine lange Phase, wo man gar nichts von Gott gehört hat. Und sie waren an einem Punkt angekommen, wo sie gesagt haben: So kann es nicht weitergehen. So wollen wir nicht, dass es weitergeht. Da ist zwar diese Verheißung von Gott, dieses Land soll uns gehören, wir wollen uns hier entfalten, aber irgendwie passiert nichts. Und vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo man so lange Zeit vor sich hin dümpelt und sagt: Also jetzt ist echt Schluss. Jetzt habe ich es wirklich oft versucht, jetzt reicht's. Jetzt muss sich was verändern. So möchte ich nicht weitermachen. Und ich glaube, so ähnlich ging es den Leuten hier. Und sie wussten, was sie wollten, und sie wussten auch, wie das Ganze geschehen soll. Und sie hatten ganz große Erwartungen in ihren Wunsch, nämlich sie wollten einen König. Und dieser König, der sollte sie anführen, der sollte sie richten, der sollte sie in diese Freiheit führen, dass endlich die Verheißung Gottes wahr werden. Jemand muss uns vorangehen. Wir brauchen einen König, an dem wir uns orientieren können. Nicht nur punktuell wie die Richter, mal sind sie da, mal sind sie weg, dann wissen wir gar nicht, wann Gott den Nächsten beruft. Nee, lebenslang. Ein König. Die Reaktion vom Samuel war nicht gerade begeistert. Er war total verärgert. Er fand diesen Vorschlag, diesen Wunsch überhaupt nicht gut. Und er fragte Gott um Rat. Im 1. Samuel 8, Vers 7 antwortet Gott dann zum Samuel und spricht: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Samuel ist ziemlich verärgert. Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Ein ganzes Leben lang für Gott eingesetzt. Und dann soll er abgesetzt werden, ersetzt werden durch einen König. Aber Gott blickt viel weiter. Gott hat den Blick und sieht die eigentliche Dimension dahinter und tröstet ihn ein Stück weit und sagt, hey Samuel, es geht gar nicht um dich. Sie haben nicht dich verworfen, sondern eigentlich mit dieser Bitte drücken sie aus, dass ich nicht mehr länger ihr König sein soll. Gott ist gar nicht verwundert drüber. Er sagt dann, eigentlich passiert das, was schon so lange Zeit passiert, seit ich dieses Volk aus Ägypten geführt habe. Immer wieder vergessen sie mich, immer wieder laufen sie anderen Göttern nach, immer wieder lassen sie sich von den Völkern beeinflussen. Und das Erstaunliche ist aber, dass Gott diese Bitte gewährt. Er sagt, gib ihnen ihren König. Und ich finde, das zeigt uns auch eine Menge über Gott, wie Gott so auf unsere Wünsche reagiert. Kann sein, dass wir uns Veränderung wünschen und vielleicht sogar eine Lösung parat haben, die vielleicht nicht unbedingt mit Gottes Wegen übereinstimmt. Und trotzdem lässt sich Gott manchmal auf Dinge ein, lässt zu, dass wir unsere Erfahrungen machen. Und manchmal sind diese Erfahrungen sogar schmerzlich, dass Gott Freiheit gibt und gleichzeitig in dieser Freiheit, die er uns gibt, Erfahrungen machen lässt, wo wir, wenn wir vorher auf Gottes Willen hören würden, vielleicht manche schmerzliche Erfahrung nicht hätten. Und so auch hier. Gott lässt das Volk nochmal so richtig durch den Samuel warnen. Samuel sagt, was alles auf das Volk zukommt, wenn sie einen König bekommen. Und das Volk hat sich aber entschieden, wir wollen trotzdem einen König. So der Entschluss vom Volk. Und dann wird uns in zwei Kapiteln im Buch Samuel berichtet, wie Gott den ersten König von Israel beruft. Ihr könnt euch das mal zu Hause in Ruhe nochmal durchlesen. Das sind jetzt mehrere Kapitel, also zwei Kapitel Berufung und dann nochmal drei Kapitel, wo es um diese Herausforderung geht. Und dann habt ihr vielleicht das Ganze mal im Zusammenhang gelesen, wo ich jetzt nur kurz drauf eingehen kann. Ja, dieser erste König, den Israel hat, Saul, der hat sich nicht selbst gekrönt, der wurde auch nicht vom Volk ausgesucht, sondern er wurde von Gott berufen. Und er selber wusste eigentlich gar nichts davon. Er hat eigentlich seine Eselinnen gesucht, die weggelaufen waren, und dann begegnet er dem Propheten Samuel. Gott hatte Samuel schon gesagt, dass Saul der auserwählte König ist. Und als der Samuel dem Saul das sagt, war er ganz verwundert und, ich habe doch eigentlich nur die Esel gesucht und jetzt soll ich König werden? Und ich würde gern nochmal mit euch zusammen ein bisschen überlegen, was das für diesen jungen Mann eigentlich bedeutet hat, was das für eine Situation war, in die er hinein König wurde. Eine ganz gewaltige Aufgabe, die da auf ihn wartete. Welche Herausforderungen, aber auch welche Erwartungen, die das Volk an ihn hatte und welche inneren Spannungen im Saul abgelaufen sein müssen. Da war auf der einen Seite die Verheißung von Gott, wo er gesagt hat, hier, hey, dieses Land habe ich für euch, Weite und Freiheit und ihr könnt euch entfalten. Und dann waren da aber auch die Feinde. Lange Zeit wurden sie von fremden Völkern bedroht, unterdrückt. Lange Jahre von den Philistern, die das verhinderten, dass sie sich frei entfalten konnten. Und dann die Erwartung von den Leuten. Boah, wir brauchen einen König. Wenn wir einen König haben, der König, der wird uns der wird uns die Lösung schicken. Dann wird das laufen. Dann werden wir in die Freiheit kommen. Der wird uns anführen, der wird uns richten, der wird uns von unseren Feinden befreien. Also eine riesengroße Erwartungshaltung an Saul. Dann der große Gottesmann Samuel. Das Vorbild der letzten Jahrzehnte. Und er war gar nicht begeistert, er war total dagegen. Was, ihr wollt einen König? Finde ich blöd. Keine gute Idee. Und ich glaube auch, dass das nicht ohne Folgen bleibt, wenn man weiß, dieses Vorbild findet den Vorschlag gar nicht gut. Und Gottes Einschätzung, wo Gott sagt, hey, ihr zeigt mir dadurch, ihr wollt eigentlich nicht länger auf mich hören. Ich soll nicht mehr euer König sein. Aber ich gebe euch diesen König und gleichzeitig ist dieser König ein Zeichen dafür, dass ihr mich als euren guten König abgesetzt habt. Wow, was für ein Druck, der da auf den Saul einströmt. Dann gab es noch gar keinen König, der vorher in Israel geherrscht hat. Also nicht so, okay, dann gucke ich mal, ich brauche mal so eine Liste, das und das und das macht man als König, so wird das gemacht. Wie vielleicht der Reinhard mit dem Armin mal alles durchgegangen ist und dann wird das Amt übergeben. Haben wir wirklich an alles gedacht, okay, dann kannst du loslegen. Nichts. Der allererste König. Zwar hatten die Nachbarvölker auch Könige, aber ich glaube nicht, dass die als Vorbild gut geeignet waren. Weil oft die Könige selber als Götter verehrt wurden. Und so sollte es ja eigentlich in Israel nicht sein. Aber es gibt auch eine große Ermutigung in dieser Berufungsgeschichte. Gott rüstete Saul aus für diese Aufgabe. Und er lässt Saul durch den Samuel Folgendes sagen. In 1. Samuel 10, Vers 5 bis 7. Wenn du in die Stadt kommst, wirst du einer Gruppe Propheten begegnen, die vom Altar auf dem Hügel herabkommen. Sie werden auf einer Harfe, einem Tamburin, einer Flöte und einer Leier spielen. Und sie werden weissagen. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen. Und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wenn diese Zeichen eingetreten sind, dann tu, was du für richtig hältst, denn Gott wird mit dir sein. Wir können den Vers ruhig noch mal ein bisschen stehen lassen. Den fand ich total krass, so den letzten Vers, diese Zusage, wo ich dachte, wow, krass. Also so wünsche ich mir das manchmal auch, dass das so leicht geht. So wünsche ich mir Gottes Führung auch. Bei mir ist das ganz oft anders. Bei mir denke ich manchmal, ja, Gott, was willst denn du eigentlich? Wie soll ich mich verhalten? Was ist jetzt das Richtige? Und Gott sagt dem Saul zu, tu, was du für richtig hältst. Ich bin mit dir. Und das klingt bei all den Herausforderungen, die Saul hatte, irgendwie nach einer ganz unverkrampften Leichtigkeit. So ein Zuspruch, hab keine Angst. Mach dir keine Gedanken. Vertrau auf Gott. Er ist mit dir. Er ist bei dir. Er wohnt in dir. Und er rüstet dich aus. Er ist deine Hilfe und dein Ratgeber. Und dann erfüllt sich die Verheißung. Der nächste Abschnitt, den ich kurz anschauen möchte mit euch, 1. Samuel 10, Vers 9 bis 12. Als Saul sich zum Gehen wandte, verwandelte Gott sein Herz und noch am selben Tag erfüllten sich alle Zeichen. Als Saul und sein Knecht Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann, mitten unter ihnen prophetisch zu reden. Seine Freunde sahen, wie er mit den Propheten weissagte und riefen sich gegenseitig zu. Was ist passiert? Gehört Saul denn auch zu den Propheten? Wie ist denn der Sohn von Kisch zum Propheten geworden? Doch einer der Nachbarn antwortete: Aber wer ist denn ihr Vater? Gott hat Saul total verändert. Und diese Veränderungen, die waren so richtig zu sehen für alle. Und sie wunderten sich und fragen: Hä, was ist denn jetzt mit dem Typen los? Der ist so ganz anders. Gehört der etwa zu den Propheten? Und was ich total spannend fand, das habe ich in einem der Kommentare gelesen. Das finde ich immer sehr cool, wenn Leute den Urtext kennen. Ich kenne ihn nicht. Ich kann es nur so weitergeben, wie ich das gelesen habe, dass das so eine Art Wortspiel ist. Also das Wort Prophet, genau, da steht's. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche von der Betonung, Nabi. Und es gibt ein ähnliches Wort, das ähnlich klingt, das heißt Lo-Abi. Und das bedeutet, es gibt keinen Vater. Und das, was da passiert, Propheten sind Leute, die so einen direkten Zugang zu Gott haben, die von Gott Dinge offenbart bekommen, die ganz dicht dran sind an Gott. Und das ist gerade mit Saul passiert. Und diese Frage, wer ist denn ihr Vater? Es gibt keinen Vater. Prophet, es gibt keinen Vater. Das eine scheint zum anderen zu führen. Wenn wir so ganz nah dran sind an Gott, dann spielt es nicht mehr unbedingt eine große Rolle, wer unser leiblicher Vater ist, sondern dann erkennen wir plötzlich in Gott unseren Vater, unseren Versorger, den guten Vater. Und indem wir Gott als guten Vater erkennen, sind wir ihm plötzlich ganz nah, sind wir ihm so unmittelbar, können ihm ganz nah begegnen. Und das ist gerade mit Saul passiert. Das hat mich an eine Bibelstelle erinnert aus dem Neuen Testament, im Johannesevangelium, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, Vers 12 und 13. Da wird über Jesus gesprochen, wie er in die Welt kam. Und hier steht: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus menschlichem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, dass wir Gott als den guten Vater erkennen, seine Kinder werden. Das passiert nicht durch Willenskraft oder durch Anstrengung. Und das passiert auch nicht durch Vererbung, sondern es ist Gottes Werk. Er macht uns zu seinen Kindern. Und das hat Saul erlebt. Und es beginnt eine völlig neue Phase im Leben von Saul, aber auch im Leben von Israel. Denn aus einem Haufen von losen Stammesverbänden wurde ein Staat unter König Saul. Und es dauert nicht lang, da kamen auch schon die ersten Herausforderungen. Denn die Philister waren immer noch da, sie unterdrückten das Volk immer noch und es stand ein großer Kampf bevor. Und dieses ganze Ereignis wird im 13. Kapitel berichtet. Die Philister waren viel stärker, waren weit überlegen, sie waren besser ausgerüstet, hatten bessere Waffen und sie waren zahlenmäßig weit überlegen. Und Sauls Leute, sie hatte jeder Mut verlassen. Sie hatten Angst. Sie verkrochen sich und sie versteckten sich und sie zitterten vor Angst, wird uns berichtet. Und was macht Saul? Saul wartet auf Samuel. Samuel hatte versprochen zu kommen, aber er kam nicht. 7 Tage lang warten und nichts passiert. Und das stelle ich mir schon als eine sehr große Anspannung vor. Saul, der Anführer, der eigentlich vorwärts gehen soll und merkt, die Männer rennen weg, da ist dieser Feind, diese Übermacht. Jeden Augenblick kann es zum Kampf kommen und ich warte hier und es passiert nichts. Also keine nette Pause, ach, jetzt kann ich mir nochmal entspannt hinsetzen, ein bisschen abwarten, Beine hochlegen, kommt mir ganz gelegen, wird es nicht so stressig, sondern so ein angespanntes Knistern. So, also ich bin das Oberhaupt, ich muss die Entscheidung treffen. Alle warten drauf, dass ich jetzt sage, wie es weitergeht. Was macht Saul? Er trifft eine Entscheidung. Er macht genau das, was Samuel ihm vorher zugesagt hat. Mach, was du für richtig hältst, das wird schon das Richtige sein. Gott ist mit dir. Und so trifft Saul folgende Entscheidung. Wir lesen in 1. Samuel 13, Vers 8 bis 12. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er: Bringt mir das Brandopfer und das Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen, und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon in Michmas bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen, und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Eigentlich eine gute Idee. Samuel kommt an oder kommt nicht an. Saul weiß, da ist ein großes, übermächtiges Heer. Das können wir nicht besiegen ohne Gottes Hilfe. Also müssen wir Gott um Hilfe bitten. Aber Samuel sieht die Sache ganz anders. In Vers 13 sagt er: Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein. Denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Irgendwie seltsam, oder? Total komisch. Wie jetzt? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Samuel solche harten Worte hat für König Saul? Was hat Saul denn eigentlich falsch gemacht? Und da gibt es viele verschiedene Begründungen in den Kommentaren. Ich finde, das ist überhaupt nicht leicht nachzuvollziehen. Und ich fand es sehr spannend, diese Frage so ein bisschen zu bewegen. Und meine Antwort sieht folgendermaßen aus. Das heißt nicht, dass es stimmt, aber das ist für mich das Stimmigste. Und ich gebe euch das mal so weiter. Und es hat mich auch am meisten angesprochen selber. Saul ist sich eigentlich gar keiner Schuld bewusst. Er hat lange gewartet auf den Samuel und dann kommt er endlich an und Saul geht auf ihn zu und begrüßt ihn und rechnet überhaupt nicht damit, dass er irgendwas falsch gemacht hat, so ganz unbekümmert. Und auch, dass er dieses Opfer selber darbringt und kein Priester ist, ist jetzt nicht unbedingt dramatisch, denn im Alten Testament gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo Leute opfern, die keine Priester sind. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass nur ein Priester opfern darf. Und ich habe mich gefragt, vorhin irgendwie das klang so toll, mach, was du für richtig hältst, es wird schon passen, Gott ist mit dir. Und ich habe mich gefragt, kann es wirklich sein, dass Leute, die mit Gott leben, die den Heiligen Geist haben und die im besten Wissen eine Entscheidung treffen, dass diese Entscheidung trotzdem total daneben liegen kann? Und die erschreckende Antwort heißt, ja, es kann sein, dass wir total daneben liegen, dass wir meinen, Gott zu kennen und Gott ist ganz anders. Und das war wie so eine Warnung für mich, dass es nicht selbstverständlich ist, einfach so eine Entscheidung zu treffen und das wird schon richtig sein, das wird schon dem Willen Gottes entsprechen. Ich würde gerne viel, viel weiter noch gehen in der Geschichte, da wird es dann nochmal deutlicher, da bestätigt sich nochmal manches, aber ich habe nur diese kleine Stelle, aber ein bisschen was blinkt da schon vor. Und ich glaube, diese Geschichte möchte uns auch verdeutlichen, wie das Gottesbild war, das Saul hatte und wie es vielleicht dazu kam, dass diese Entscheidung, die eigentlich total gut klingt, so völlig daneben liegt. Und das sind so kleine Hinweise, die uns das eventuell zeigen. Und wir schauen uns nochmal an, wie Saul dem Samuel geantwortet hat, als er ihn so ganz bestürzt fragt, was hast du getan? Und Saul antwortet, und ich habe die Stelle genauso, wie sie in der Bibel steht, aber ich habe manche Sachen fett gedruckt oder fett hier hinterlegt und ich werde es von der Betonung mal ein bisschen anders lesen. Ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon in Michmas bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Also es taucht ganz viel in dieser kurzen Antwort auf, wie Saul von sich selber redet. Und ich glaube, er hat einen verstellten Blick auf die Realität, einen verstellten Blick auf sich selber und einen verstellten Blick auf Gott. So völlig isoliert steht Saul da, ganz allein, von allen anderen verlassen. Mit anderen Worten sagt er, ich kann mich auf niemanden verlassen. Also sind wir mal ehrlich, wenn es jetzt hier hart auf hart kommt, dann hilft mir niemand. Dann liegt es allein an mir. Wenn ich mich nicht selbst kümmere, dann hilft mir niemand. Ich muss es ganz allein schaffen. Auf das Volk kann ich mich nicht verlassen, das läuft mir weg. Auf dich, den großen Gottesmann, kann ich mich nicht verlassen. Du warst nicht da. Und selbst Gott, da muss ich mich auch noch drum kümmern, damit Gott uns hilft und muss das Opfer selber darbringen. So sah die Realität von Saul aus. Die ganze Last liegt auf meinen Schultern. Und ich glaube, dass sich das für Saul tatsächlich so angefühlt hat, dass es seine Realität war. Dass das nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen war, sondern es hat sich wirklich für ihn so angefühlt. Aber er hatte eine Sache verloren, die er am Anfang hatte, nämlich diesen Blick, Gott als Vater zu erkennen. Gott als den, der sich gezeigt hat am Dornbusch, wo er sich vorgestellt hat mit seinem Namen, Jahweh, ich bin, der ich bin. Der Ewige, der immer Seiende. Ich bin das Leben in Person. Ich bin. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin für dich da. Hab doch Vertrauen zu mir. Ich kümmere mich um dich. So hat sich Gott vorgestellt. Und Saul in dieser Situation hatte nur noch Vertrauen in einen einzigen, nämlich in sich selbst. Und ich glaube, dass ihm das zum Verhängnis wurde, dass das der Grund ist, warum sein Königtum keinen Bestand hat. Er hat zugelassen, dass alle Erwartungen vom Volk, dass er die auf sich selbst projiziert. Er hat sich selbst so unter Druck gesetzt, dass er meinte, er müsste sogar Dinge tun, die eigentlich Gottes Aufgabe wären, die Gott für uns tun möchte. Er hat sich selbst zum Gott gemacht. Aber nicht aus Stolz und Überheblichkeit, sondern aufgrund der Erwartungen, die er an sich selbst gestellt hat. Ich muss sein wie Gott. Alles liegt an mir. Und indem er das tut, indem er tut, was er für richtig hält, zeigt er dadurch, dass er Gott eigentlich misstraute. Ich fand die Geschichte total krass und die geht weiter, es zieht sich dann weiter. Es ist ein langer Prozess, bis der neue König kommt und viele Stationen, die Saul noch durchlebt, viele Herausforderungen, wo er unterschiedlich reagiert. Aber ich habe gemerkt, wie mir das selber so zu einer Warnung geworden ist, wo ich merke, ich selber stehe in der Gefahr, genauso zu handeln wie Saul. Da sind vielleicht auch Feinde, Dinge, die dem entgegenstehen, dass ich in die Berufung hineinkomme, die Gott für mich hat, in die Freiheit, in die Entfaltung. Vielleicht andere Feinde als damals, aber Dinge, die das verhindern, in unsere Berufung hineinzukommen. Und die Frage ist, wie versuchen wir diesen Feinden zu begegnen? Ich merke, wie ich total abhängig bin von Gott und trotzdem merke, wie ich ganz oft versuche, es doch irgendwie selbst zu schaffen. Wie schnell kommt bei mir der Zweifel hoch und ist mein Vertrauen in Gott plötzlich klein und schwach? Und je älter ich werde, umso mehr denke ich, es ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe, dieses kindliche Vertrauen zu Gott immer und immer wieder einzuüben, immer wieder aufs Neue zusagen zu lassen. Diese ungetrübte Beziehung zu unserem Vater. Wie gut, dass uns Gott manchmal die Augen öffnet für manche Lebenslügen, denen wir glauben. Und wie gut, dass Jesus gekommen ist und sein Reich aufgerichtet hat als der echte, gute König. Und dass er uns so seine Hand hinstreckt und sagt, du musst es nicht allein schaffen. Es liegt nicht an dir, sondern es liegt an mir. Und hier ist meine Hand, ich strecke sie dir entgegen, einfach so. Und du musst nichts dafür tun. Ich bin für dich da. Vertrau mir. Amen.